Hallo und herzlich willkommen bei Bibel in einem Jahr. Ich bin Sam. Schön, dass du heute wieder mithörst. Warst du schon einmal an einem Punkt, an dem alles völlig aussichtslos erschien, du aber trotzdem von Gott den Mut bekommen hast, neu aufzustehen und weiterzumachen? Genau das erleben wir heute bei den Makkabäern. In der dunkelsten Krise stehen Menschen mutig für ihren Glauben ein und Gott handelt überraschend und kraftvoll. 2025 gehen wir gemeinsam einmal komplett durch die Bibel. Tag für Tag ein kleines Stück näher zu Gott und näher zueinander. Die Essenz für heute. Egal wie groß deine Herausforderung oder Krise auch ist, vertraue darauf, dass Gottes Kraft stärker ist und seine Hilfe genau zur rechten Zeit kommt. Wo fordert Gott dich heute auf, nicht aufzugeben, sondern deinen Glauben mutig zu verteidigen? Ich erinnere mich an eine sehr schwere Phase in meinem Leben, in der viele Dinge schief liefen und ich große Entmutigung empfand. Zu dieser Zeit las ich genau diese kraftvolle Geschichte der Makkabäer und war von deren beherzten Entschlossenheit tief beeindruckt. Es war gerade darin deutlich, Gottes Kraft entfaltet sich besonders stark, wenn alles schwach und hoffnungslos erscheint. Als ich das begriff, gewann auch ich wieder neuen Mut und konnte erleben, wie Gott mich Schritt für Schritt herausführte. Heute weiß ich, gerade in scheinbarer Aussichtslosigkeit zeigt sich Gottes Größe am klarsten. Heiliger Geist, ermutige unsere Herzen heute ganz neu. Hilf uns, niemals aufzugeben, auch wenn Kämpfe und Schwierigkeiten groß erscheinen. Stärke unseren Mut und lass uns vertrauen, dass Gott immer größer ist als jede Krise. Amen. Wir gehen zum zweiten Buch der Makkabäer, schlagen das Kapitel 5 auf und dann geht's schon los. Ein kurzer Hinweis, die heutigen Bibeltexte schildern historische Ereignisse mit Krieg und Verlust und könnten emotional herausfordernd wirken. Überspringe sie gerne und wir sehen uns beim Gebet wieder. Um diese Zeit nun unternahm Antiochius seinen zweiten Feldzug nach Ägypten. Da begab es sich, dass man fast 40 Tage lang in der ganzen Stadt Reiter in golddurchwirkten Gewändern und mit Lanzen bewaffnet scharenweise durch die Luft stürmen sah. Auch ganze Reitergeschwader in Schlachtordnung, Angriffe und Gegenangriffe von beiden Seiten, Schilde, die geschwungen wurden, Lanzen in Menge, gezückte Schwerter, abgeschossene Pfeile waren sichtbar, funkelnde goldene Rüstungen und Harnische von mancherlei Art. Daher beteten alle, dass diese Erscheinung etwas Gutes bedeuten möge. Als sich nun ein falsches Gerücht verbreitete, dass Antiochius gestorben sei, raffte Jason eine Schar von mindestens 1000 Mann zusammen und überfiel die Stadt unversehens. Als die Mannschaft auf den Mauern vertrieben waren und die Einnahme der Stadt schließlich erfolgte, flüchtete sich Menelaus in die Burg. Jason aber richtete erbarmungslos ein Blutbad unter seinen eigenen Mitbürgern an, ohne zu bedenken, dass ein Sieg über Mitbürger das größte Unglück sei. Er wähnte vielmehr Siegeszeichen über Feinde und nicht über Volksgenossen davonzutragen. Dennoch gewann er die Herrschaft nicht, sondern trug als Lohn für seinen Anschlag nur Schande davon und musste als Flüchtling wieder ins Ammoniterland abziehen. Nun erreichte ihn das Ende seines frevelhaften Tuns. Bei Aretas, dem arabischen Häuptling, verklagt, floh er von Stadt zu Stadt, von allen verfolgt und als ein vom Gesetz Abtrünniger verabscheut und als Henker seines Vaterlandes und seiner Mitbürger verflucht. So wurde er nach Ägypten vertrieben und er, der so viele andere aus ihrem Vaterlande verjagt hatte, fand selbst in einem fremden Land seinen Untergang. Er hatte sich nämlich zu den Lazedämoniern begeben, in der Hoffnung, bei ihnen als bei Stammverwandten Schutz zu finden. Und er, der so viele unbegraben hatte hinwerfen lassen, blieb selbst unbetrauert und erhielt keinerlei liebevolle Bestattung und kein Grab bei seinen Vätern. Als aber dem Könige die Kunde von dem, was vorgegangen war, zu Ohren kam, meinte er, Judäa wolle abfallen. Er brach daher aus Ägypten auf, mit tierischer Wut im Herzen, nahm die Stadt mit Waffengewalt ein und befahl seinen Kriegern schonungslos alle niederzumachen, die ihnen in die Hände fielen, ja, auch alle abzuschlachten, die in ihrem Haus auf das Dach hinaufgegangen seien. So erfolgte denn ein Gemetzel von Jünglingen und Greisen, ein Morden von Männern, Weibern und Kindern, ein Abschlachten von Jungfrauen und Säuglingen. 80.000 Menschen gingen im Verlauf von nur 3 Tagen zugrunde, nämlich 40.000 durch Niedermetzlung und ebenso viele wurden als Sklaven verkauft. Und damit noch nicht zufrieden, hatte er die Frechheit, in den Tempel einzudringen, in diesen allerheiligsten Ort der Welt, wobei ihm Menelaus als Führer diente, der zum Verräter am Gesetz und am Vaterlande geworden war. Er nahm dort mit seinen unreinen Händen die heiligen Geräte weg und raffte die Weihgeschenke, die von anderen Königen zur Verherrlichung und Ehre der Städte gestiftet worden waren, mit seinen unheiligen Händen zusammen. In der Dünkelhaftigkeit seines Herzens bedachte Antiochus nicht, dass Gott, der Herr, den Bewohnern der Stadt wegen ihrer Sünden für kurze Zeit zürnte und nur deshalb der Städte eine Entweihung widerfahren war. Wäre es nämlich nicht der Fall gewesen, dass der Ort in vielen Übertretungen befangen war, so würde, ganz wie der vom Könige Seleukos zur Besichtigung der Schatzkammer entsandte Heliodorus, so jetzt auch Antiochus für sein Eindringen sofort mit Geißelhieben gezüchtigt und von seiner Vermessenheit abgebracht worden sein. Aber nicht um des Ortes willen hatte der Herr das Volk, sondern um des Volkes willen hatte er den Ort erwählt. Deswegen hat auch der Ort selbst, nachdem er bei den Missgeschicken des Volkes mitgelitten hatte, nachmals an den Segnungen des Herrn teilgenommen. Und während er damals, solange der Zorn des Allmächtigen dauerte, verlassen war, wurde er, als der große Herrscher sich mit seinem Volke versöhnt hatte, wieder in voller Herrlichkeit zu Ehren gebracht. Nachdem nun Antiochus 1800 Talente aus dem Tempel an sich genommen hatte, kehrte er in aller Eile nach Antiochien zurück und war in seinem Hochmut überzeugt, das Land schiffbar und das Meer gangbar machen zu können. Solche Selbstüberhebung lebte in seinem Herzen. Er ließ aber auch Aufseher zurück, die das Volk misshandeln sollten, nämlich in Jerusalem den Philippus, der seiner Abkunft nach ein Phrygier war, aber seiner Sinnesart nach noch grausamer als sein Herr, der ihn eingesetzt hatte. Ferner in Garizim den Andronikus und neben diesen den Menelaus, der sich am schlimmsten noch hochmütiger als die anderen gegen die Bürger benahm und gegen seine jüdischen Mitbürger geradezu feindselig gesinnt war. Er schickte auch den Erzbösewicht Apollonius mit einem Heere von 22.000 Mann ins Land, mit dem Befehl, alle Erwachsenen niederzumachen, die Weiber und Kinder aber als Sklaven zu verkaufen. Dieser Mann trug nach seiner Ankunft in Jerusalem die Miene des Friedfertigen zur Schau und hielt bis zum heiligen Sabbattage an sich, ließ dann aber, da er die Juden in der Feier des Ruhetages antraf, seine Leute unter die Waffen treten und alle, die zum Gottesdienst heraufgekommen waren, zusammen niedermachen. Darauf stürmte er mit den Waffen in die Stadt hinein und streckte eine große Menge Leute tot nieder. Judas Makkabäus aber war mit 9 anderen in die Wüste entwichen und lebte dort mit den Seinen nach Art der wilden Tiere in den Bergen. Sie fristeten ihr Leben ununterbrochen mit Pflanzenkost, um sich nicht wie die anderen beflecken zu müssen. Zweiter Teil. Antiochus Epiphanes sucht das Judentum auszurotten. Nicht lange nachdem sandte der König einen alten Athener, um die Juden zu zwingen, von den väterlichen Sitten abzufallen und nicht mehr nach den Gesetzen Gottes zu leben. Auch sollte er den Tempel zu Jerusalem entweihen und ihn nach den olympischen Zeus benennen und ebenso den Tempel zu Garizim nach dem gastlichen Zeus, wie das Jahr der gastfreundlichen Art der Ortbewohner entspreche. Diese Steigerung der Bosheit war selbst für das gewöhnliche Volk unerträglich und widerwärtig. Denn der Tempel war jetzt angefüllt mit Schwelgerei und Gelagen durch die Heiden, die dort mit Buhlerinnen Unzucht trieben und in den heiligen Vorhöfen sich mit Weibern abgaben, dazu auch vielerlei ungebührliche Dinge hineinschafften. Der Brandopferaltar wurde mit unzulässigen, vom Gesetz verbotenen Opfern beladen und weder fand eine Sabbatfeier statt, noch die Beobachtung der herkömmlichen Feste. Ja, es war sogar unstatthaft, sich äußerlich zum Judentum zu bekennen. Dagegen trieb man sie mit roher Gewalt alle Monate, wenn der Geburtstag des Königs gefeiert wurde, zum Opferschmause und bei der Feier des Bacchusfestes sahen die Juden sich gezwungen, mit Efeu begrenzt am Festzuge zu Ehren des Bacchus teilzunehmen. Auf Betreiben des Ptolemäus erging auch ein Befehl an die benachbarten griechischen Städte, dass sie das gleiche Verfahren gegen die Juden beobachteten und sie zur Teilnahme an den Opferschmäusen zwingen sollten. Alle aber, die den Übertritt zum Griechentum verweigerten, die solle man hinrichten. Da konnte man nun sehen, welch ein Elend damals herrschte. 2 Frauen zum Beispiel wurden vorgeführt, die ihre Söhne beschnitten hatten. Man hängte ihnen nun die Kindlein an die Brüste, führte sie dann öffentlich durch die Stadt und stürzte sie schließlich von der Mauer hinab. Andere, die in nahegelegenen Höhlen zusammengelaufen waren, um den siebten Tag heimlich zu begehen, wurden dem Philippus verraten und zusammen verbrannt. Sie hatten Scheu gehegt, sich bei der Würde des hochheiligen Tages zu verteidigen. Erbauliche Betrachtung und Ermahnung des Schriftstellers. Ich ermahne nun alle, denen dies Buch in die Hände kommen mag, sich durch diese Unglücksfälle nicht erschrecken zu lassen, sondern diese Strafgerichte zu betrachten als Zuchtmittel für unser Volk, nicht als zu dessen Vernichtung bestimmt. Denn darin, dass die Gottlosen nicht lange Zeit ungestraft bleiben, sondern gar bald der Vergeltung anheimfallen, liegt für uns ein Zeichen großer Gnade. Denn nicht so wie der Herr in seiner Langmut bei den anderen Völkern mit der Strafe so lange wartet, bis sie das Maß ihrer Sünden vollgemacht haben, hatte der Herr beschlossen, auch mit uns zu verfahren, damit er nicht, wenn wir den Höhepunkt der Sündhaftigkeit erreicht hätten, dann zuletzt das Strafgericht an uns vollzöge. Darum entzieht er uns niemals sein Erbarmen, und mag er uns auch durch Unglück züchtigen, so verlässt er doch sein Volk niemals. Doch zur Ermahnung sei dies uns gesagt, und nun müssen wir nach dieser kurzen Abschweifung wieder zu unserer Erzählung zurückkehren. Eleasar, einer der vornehmsten Schriftgelehrten, ein hochbejahrter, aber ungewöhnlich schöner Mann, wurde gezwungen, mit gewaltsam aufgesperrtem Munde Schweinefleisch zu essen. Da er aber einen rühmlichen Tod einem Leben in Schande vorzog, spie er das Fleisch wieder aus und schritt dann freiwillig zur Marterbank hin, wie er es allen denen zu tun geziemt, die den Mut besitzen, ohne Rücksicht auf ihre starke Liebe zum Leben, sich des Genusses verbotener Kost zu enthalten. Diejenigen aber, welche zum Aufersehen über die gottlose Opferschmaus bestellt worden waren, nahmen diesen Mann, den sie seit langer Zeit kannten, beiseite und redeten ihm zu, er möge sich Fleisch bringen lassen, dessen Genuss ihm erlaubt sei und das er selbst sich zubereitet habe, indem er sich stellte, als äße er das vom Könige verordnete Opferfleisch, damit er auf diese Weise dem Tode entginge und wegen der alten Freundschaft mit ihnen eine menschenfreundliche Behandlung erführe. Er aber fasste einen edlen Entschluss, wie er seiner Jahre würdig war und der Würde seines hohen Alters und des herrlichen grauen Haares, das ihn schmückte, und des tugendhaften Wandels, den er von Jugend auf geführt hatte, vornehmlich aber in Übereinstimmung stand mit dem heiligen, von Gott gestifteten Gesetz, und gab sofort die Erklärung ab, man möge ihn in die Unterwelt schicken. Denn, sagte er, es wäre meines Alters unwürdig zu heucheln, weil dadurch viele von den jüngeren Leuten in der Meinung, der 90-jährigen Eleasar sei zum Heidentum übergetreten. Ebenfalls wegen meiner Heuchlerei und im Hinblick auf die Kürze und Vergänglichkeit des Lebens durch meine Schuld verführt würden. Ich würde ja dadurch meinem hohen Alter sicherlich Schimpf und Schande zuziehen. Denn wenn ich mich auch für den Augenblick der Bestrafung durch Menschen entzöge, so könnte ich doch den Händen des Allmächtigen weder lebend noch tot entgehen. Darum will ich jetzt mannhaft das Leben lassen und mich meines Alters würdig erweisen und will dadurch den jüngeren Leuten ein edles Beispiel hinterlassen, wie man freudig und hochherzig für die ehrwürdigen und heiligen Gesetze einen ehrvollen Tod erleiden soll. Nach diesen Worten schritt er sofort zu dem Marterwerkzeug hin. Ah, nun die Männer, die ihn abführten, das eben noch ihm bewiesene Wohlwollen in Überwollen umschlagen ließen, weil sie die soeben von ihm ausgesprochenen Worte für Torheit hielten, sprach er, als er unter ihren Schlägen dem Tode nahe war, mit einem Seufzer noch die Worte aus. Dem Herrn, der das heilige Wissen besitzt, dem ist es wohl bekannt, dass ich vom Tode hätte loskommen können und dass ich an meinem Leibe zwar die grausamen Schmerzen der Geißelung erdulde, in meinem Geiste aber diese gern aus Ehrfurcht vor ihm ertrage. So starb dieser Mann, indem er nicht nur den jüngeren Leuten, sondern auch der Mehrzahl des Volkes seinen Tod als ein Beispiel edler Gesinnung und als ein Denkmal seiner Seelenstärke hinterließ. Es begab sich auch, dass 7 Brüder samt ihrer Mutter ergriffen wurden und vom Könige gezwungen werden sollten, von dem durch das Gesetz verbotene Schweinefleisch zu essen, indem sie mit Geißeln und Riemen gepeitscht wurden. Der eine aber von ihnen nahm das Wort für die anderen und sagte, »Was willst du von uns erfragen und erfahren? Wir sind ja doch bereit, lieber zu sterben, als die väterlichen Gesetze zu übertreten.« Da befahl der König, außer sich vor Zorn Pfannen und Kessel glühend zu machen, Als das geschehen war, ließ er sofort dem, der als ihr Wortführer aufgetreten war, die Zunge ausschneiden, ihm die Kopfhaut abziehen und die Hände und Füße abhauen, wobei die übrigen Brüder und die Mutter zusehen mussten. Den so ganz Verstümmelten aber, noch Lebenden, ließ er dann ans Glutfeuer bringen und in der Pfanne braten. Während aber der Dampf sich aus der Pfanne weiterhin verbreitete, ermahnte sie sich untereinander samt der Mutter, mutig zu sterben, indem sie sagten: Gott der Herr sieht es und erbarmt sich unserer gewisslich, wie Mose es in seinem rückhaltlos gegen Israel gerichteten Lied klar mit den Worten ausgesprochen hat. Über seine Diener wird er sich erbarmen. Als nun der Erste auf diese Weise den Tod erlitten hatte, führte man den Zweiten zur Marter, und nachdem man ihm die Haut samt den Haaren vom Kopfe abgerissen hatte, fragte man ihn: Willst du essen, ehe dir der Leib Glied für Glied gemartert wird? Als er in seiner Muttersprache mit Nein geantwortet hatte, erlitt er die gleichen Qualen der Reihe nach wie der Erste. Als er dann in den letzten Zügen lag, rief er: Du Verfluchter, nimmst uns jetzt zwar das zeitliche Leben, aber der König der Welt wird uns, die wir für sein Gesetz sterben, zu ewigem Leben wieder auferstehen lassen. Nach diesem wurde der Dritte gemartert, und als man die Zunge von ihm verlangte, streckte er sie sogleich heraus und hielt die Hände mutig hin. Darauf sagte er mannhaft: Vom Himmel habe ich diese Glieder empfangen, ich gebe sie hin, um seines Gesetzes willen, und vom Himmel hoffe ich, sie wieder zu erhalten. So dass selbst der König und seine Umgebung über den Mut dieses Jünglings staunten, der die Schmerzen für nichts achtete. Als dieser nun den Tod erlitten hatte, marterte und peinigte man den Vierten auf dieselbe Weise. Als es dann mit ihm zum Sterben ging, rief er aus: Es ist trostreich, wenn man durch die Hand der Menschen stirbt, sich an Gottes Verheißungen zu halten und zu hoffen, von ihm wieder auferweckt zu werden. Dir jedoch wird keine Auferstehung zum Leben zuteil werden. Gleich darauf führten sie den Fünften herbei und begannen ihn zu martern. Er aber blickte den König an und sagte: Unter den Menschen besitzt du Macht, und obgleich sterblich, tust du, was du willst. Bilde dir aber nicht ein, dass unser Volk von Gott verlassen sei. Warte nur, du wirst seine große Macht erfahren, wie er dich und dein Geschlecht strafen wird. Nach diesem führten sie den Sechsten herbei, der sterbend ausrief: Gib dich keinem eitlen Irrtum hin. Wir leiden so durch eigene Schuld, weil wir gegen unseren Gott gesündigt haben. Darum sind so befremdliche Dinge eingetreten. Rechne du aber nicht darauf, ungestraft zu bleiben, nachdem du gewagt hast, gegen Gott zu streiten. Ganz besonders bewundernswert aber und eine ruhmvolle Andenkenswürdig war die Mutter, welche 7 Söhne an einem Tage sterben sehen musste und diese Heimsuchung mutvoll ertrug, weil sie ihre ganze Hoffnung auf Gott setzte. Jedem von ihnen sprach sie in der Landessprache Mut zu, voll edler Gesinnung und indem sie weibliche Gemütsart durch männlichen Mut zu voller Wirkung brachte, sagte sie zu ihnen: Ich weiß nicht, wie ihr in meinem Leibe zur Entstehung gekommen seid, und nicht ich bin es gewesen, die euch den Odem und das Leben gegeben hat, und nicht ich habe die Bestandteile eines jeden von euch kunstvoll zusammengefügt. Darum wird auch der Schöpfer der Welt, der des Menschen Entstehung gewirkt und den Ursprung aller Dinge geschaffen hat, euch nach seiner Barmherzigkeit dem Odem und das Leben wiedergeben, weil ihr euch heute opfert, um seiner Gesetze willen. Da nun Antiochus meinte, er werde von ihr verachtet und den Argwohn hegte, sie schmähe ihn in ihrer Sprache, so redete er dem Jüngsten, der allein noch übrig war, nicht nur mit freundlichen Worten zu, sondern versicherte ihm sogar mit einem Eid, er wolle ihn reich und glücklich machen, wenn er vom Gesetz seiner Väter abfiele, ja, er wolle ihn unter die Zahl seiner Freunde aufnehmen und ihm Staatsämter anvertrauen. Als aber der Jüngling darauf gar nicht achtete, ließ der König die Mutter rufen und forderte sie auf, ihrem Kinde einen guten Rat zu geben, damit er am Leben bliebe. Da er sehr in sie drang, versprach sie endlich, ihren Sohn zu überreden, neigte sich zu ihm und redete ihn in der Landessprache in der Weise an, dass sie den grausamen Tyrannen verhöhnte: Mein Sohn, erbarme dich meiner. Ich habe dich 9 Monate lang unter meinem Herzen getragen und dich 3 Jahre lang gesäugt. Habe dich dann ernährt, gepflegt und bis zu deinem jetzigen Alter aufgezogen. Ich bitte dich, mein Kind, erhebe deine Augen, schaue den Himmel an, die Erde und alles, was darauf ist. Bedenke, dass Gott dies alles aus dem Nichts erschaffen hat und wie er dies auch mit dem Menschengeschlechte getan hat. Fürchte dich nicht vor diesem Henker, sondern erweise dich deiner Brüder würdig. Dulde den Tod, damit ich dich am Tage des Erbarmens mit deinen Brüdern wiedergewinne. Während sie noch so zu ihm redete, sagte der Jüngling: Worauf wartet ihr noch? Ich gehorche dem Befehl des Königs nicht. Ich gehorche dem Gesetz, das unseren Vätern durch Mose gegeben worden ist. Du aber, der du alle diese Grausamkeiten gegen die Hebräer ausgedacht hast, wähne nicht, den Händen Gottes entrinnen zu können. Wir nämlich leiden um unserer eigenen Sünden willen. Wenn nun auch der lebendige Gott, um uns zu strafen und zu bessern, uns für kurze Zeit zürnt, so wird er sich doch mit seinen Dienern wieder versöhnen. Du aber, verruchter und abscheulichster aller Menschen, lass dich nicht in deinem Trotz durch eine eitle Hoffnung täuschen, wenn du deine Hand gegen die himmlischen Diener erhebst. Du bist der Rache des Allmächtigen noch nicht entgangen, der alles sieht. Denn unsere Brüder sind jetzt, nachdem sie eine kurze Qual erduldet hatten, des ewigen Lebens, der Bundesverheißung Gottes, teilhaftig geworden. Du aber wirst von Gott gerichtet durch gerechte Strafe für deinen Übermut büßen. Ich gebe jetzt, ebenso wie meine Brüder, Leib und Leben für unsere väterlichen Gesetze dahin, indem ich Gott anrufe. Er wolle sich bald seinem Volke wieder gnädig erweisen und dich durch Qualen und Martern zu dem Bekenntnis bringen, dass er allein Gott sei. Der Allmächtige wolle auch geben, dass sein Zorn, der über unser ganzes Volk mit Recht ergangen ist, bei mir und meinen Brüdern zur Ruhe komme. Außer sich vor Zorn behandelte der König diesen noch grausamer als die anderen, weil er durch dessen Verhöhnung erbittert war. Und so starb auch dieser im vollen Vertrauen auf den Herrn, ohne sich verunreinigt zu haben. Zuletzt nach ihren Söhnen wurde auch die Mutter hingerichtet. So viel sei mitgeteilt über die Opferschmäuse und die greuelvollen Martern. Dritter Teil. Siegreiche Kämpfe unter Judas Makkabäus bis zum Tode des Antiochus Epiphanes. Judas Makkabäus aber und seine Genossen begaben sich auf Nebenwegen heimlich in die Ortschaften, ermutigten ihre Landesleute, nahmen diejenigen mit sich, welche dem Judentum treu geblieben waren, und brachten so ungefähr 6000 Mann zusammen. Sie riefen den Herrn an, er wolle sein von allen zertretenes Volk gnädig ansehen, sich des von den Heiden entweihten Tempels erbarmen, auch der zugrunde gehenden Hauptstadt möge er sich annehmen, die bald gänzlich dem Erdboden gleichgemacht werden solle. Er wolle auch das zu ihm schreiende Volk erhören und der ungerechten Ermordung unschuldiger Kinder gedenken, auch die gegen seinen Namen ausgestoßenen Lästerungen bestrafen und seinen Hass gegen alles Böse offen an den Tag legen. Sobald der Makkabäer seine Schar beiseite hatte, wurde er für die Heiden unüberwindlich, weil der Zorn des Herrn sich in Erbarmen verwandelt hatte. Unversehens überfiel er Städte und Dörfer und zündete sie an. Die Orte, die ihm gelegen in den Wurf kamen, nahm er ein, besiegte die Feinde in nicht geringer Zahl und trieb sie in die Flucht. Er wählte hauptsächlich die Nächte zum Behuf solcher Unternehmungen und der Ruf von seiner Tapferkeit verbreitete sich überall hin. Als nun Philippus sah, dass der Mann in kurzer Zeit solche Fortschritte machte und dass seine Erfolge im Kriege immer größer wurden, rief er an Ptolemäus, den Statthalter von Coelesyrien und Phönizien, um ihn aufzufordern, für die Sache des Königs einzutreten. Dieser wählte sofort den Nikanor, des Patroklus Sohn, einen der vornehmsten Vertrauten des Königs, übergab ihm den Befehl über ein Heer von wenigstens 20.000 Mann aus allen Volksstämmen, um das jüdische Volk auszurotten. Zum Gehilfen gab er ihm einen gewissen Gorgias, einen erprobten Kriegsobersten. Nikanor gedachte nun, aus dem Verkauf gefangener Juden den vollen Betrag von 2000 Talenten aufzubringen, die der König als Tribut den Römern zu zahlen hatte. Er schickte daher ohne Verzug Boten in die Seestädte und ließ dort zum Ankauf jüdischer Sklaven auffordern, indem er versprach, je 90 Stück für ein Talent abzugeben. Er ahnte die Strafe nicht, die ihm bald vom Allmächtigen treffen sollte. Als nun die Kunde vom Anmarsch Nikanors an Judas gelangte und er seinen Leuten Mitteilung vom Anzuge des Herrn gemacht hatte, da liefen die Feigherzigen und diejenigen, denen das Vertrauen auf Gottes Gerechtigkeit fehlte, davon und brachten sich anderswo in Sicherheit. Die anderen aber verkauften alles, was sie an Habe noch besaßen und baten zugleich den Herrn, er möge sie retten, die der gottlose Nikanor schon vor dem Kampfe verkauft hätte. Und wenn er es nicht um ihretwillen tun wolle, so möge er es doch um der Bündnisse willen tun, die er mit ihren Vätern geschlossen hätte. Und um seines ehrwürdigen und hochherrlichen Namens willen, nachdem sie genannt seien. Als nun Makkabäus seine Leute versammelt hatte, es waren ihrer 6000, ermahnte er sie, vor dem Feinde sich nicht zu fürchten und sich nicht erschrecken zu lassen durch die große Zahl der Heiden, die wieder alles Recht gegen sie heranzögen, sondern tapfer zu kämpfen, indem sie des frevelhaften Übermutes gedächten, der an der heiligen Stätte verübt worden sei, und der Misshandlung, welche die verhöhnte Stadt hätte erdulden müssen, und außerdem der Abschaffung ihrer von den Vorfahren überlieferten Verfassung. Sie, sagte er, verlassen sich auf ihre Waffen und auch auf ihre Kühnheit. Wir aber setzen unser Vertrauen auf den allmächtigen Gott, der die gegen uns Heranziehenden und die ganze Welt mit einem Winke vernichten kann. Er erinnerte sie auch an die wunderbaren Hilfsleistungen, die ihren Vorfahren zuteil geworden seien, und an die Schlacht, die in Babylonien den Galliern geliefert worden sei, wo im Ganzen nur 8000 Juden mit 4000 Mazedoniern gegen jene kämpften und wo die 8000, als die Mazedonier in Bedrängnis waren, 120.000 Feinde unter dem Beistand des Himmels erschlugen und reiche Beute machten. Nachdem er ihnen so Mut gemacht hatte und sie bereit waren, für Gesetz und Vaterland zu sterben, teilte er seine Schar in 4 Abteilungen. Er setzte auch seine Brüder Simon, Josef und Jonathan zu Anführern, je einer Abteilung ein, indem er jedem von ihnen 1500 Mann zuwies. Ferner ließ er den Eleasar die heilige Schrift vorlesen, gab die Losung aus, mit Gottes Hilfe, stellte sich dann selbst an die Spitze der ersten Abteilung und griff den Nikanor an. Und da der Allmächtige mit seiner Hilfe bei ihnen war, machten sie von den Feinden mehr als 9000 nieder, verwundeten und verstümmelten den größten Teil der Leute Nikanors und zwangen sie alle zur Flucht. Den Männern, die zum Ankauf der von ihnen in Gefangenschaft geratenen gekommen waren, nahmen sie das Geld ab, verfolgten dann die Fliehenden weiterhin und standen erst davon ab, als die Stunde sie dazu zwang. Es war nämlich der Tag vor dem Sabbat. Aus diesem Grunde setzten sie die Verfolgung der Fliehenden nicht länger fort. Nachdem sie noch die Waffen aufgelesen und die Beute den Feinden abgenommen hatten, feierten sie den Sabbat, priesen und segneten den Herrn von ganzem Herzen, der sie diesen Tag hatte erleben lassen und wieder angefangen hatte, ihnen seine Gnade zuzuwenden. Nach dem Sabbat teilten sie von der Beute den Geplünderten sowie den Witwen und Waisen mit, das Übrige verteilen sie unter sich und ihre Kinder. Nachdem sie dies zur Ausführung gebracht hatten, hielten sie ein gemeinsames Gebet ab und baten den barmherzigen Herrn, er wolle sie völlig mit seinen Knechten versöhnen. Auch im Kampfe mit den Herrschern des Timotheus und Bakchides erschlugen sie mehr als 20.000 Mann und bemächtigten sich auch überaus stark befestigter Plätze. Sodann verteilten sie die ungewöhnlich reiche Beute, indem sie gleich große Teile für sich und für die durch die Verfolgung Geschädigten sowie für die Witwen und Waisen, dazu auch noch für die alten Personen herstellten. Die Waffen, welche sie zusammengelesen hatten, legten sie sorgfältig an geeigneten Orten nieder, die übrige Beute brachten sie nach Jerusalem. Den Phylarches aber, einen Mann aus der Umgebung des Timotheos, töteten sie, einen ganz ruchlosen Mann, der den Juden viel Böses zugefügt hatte. Als sie dann das Siegesfest in der Landeshauptstadt begingen, verbrannten sie den Kallisthenes und einige andere, die einst Feuer an den heiligen Toren gelegt und sich jetzt in ein kleines Haus geflüchtet hatten, sodass sie den wohlverdienten Lohn für ihre Gottlosigkeit empfingen. Der Erzbösewicht Nikanor aber, der die 1000 Handelsleute herbeigeführt hatte, damit er ihnen die Juden verkaufe, er wurde mit des Herrn Hilfe von denen gedemütigt, die er so gering geschätzt hatte. Er legte sein Prachtgewand ab und kam einsam wie ein entlaufener Sklave mitten durch das Land nach Antiochien, tief betrübt über die Vernichtung seines Heeres. Und er, der sich vermessen hatte, durch den Verkauf jüdischer Gefangener die Summe aufzubringen, welche nötig war, den Tribut an die Römer zu zahlen, der musste jetzt verkünden, dass die Juden einen Gott hätten, der für sie streite, und dass die Juden aus dem Grunde unüberwindlich seien, weil sie die ihnen verordneten Gesetze beobachteten. Herr, danke für das Zeugnis jener Menschen, die auch in schweren Zeiten ihre Hoffnung und ihren Glauben niemals aufgaben. Stärke heute unseren Glauben, gib uns Mut, beharrlich für dich einzustehen und lass uns erfahren, dass deine stetige Gegenwart und Hilfe uns trägt. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Teile heute gerne auf bibelineinemjahr.com eine Situation, in der du Gottes Ermutigung und Eingreifen erlebt hast Oder vielleicht möchtest du uns erzählen, wo du gerade besonders Gottes Kraft und Mut brauchst. Die Community und ich freuen mich, von dir zu hören und für dich zu beten. Bis morgen und vergiss nicht, Gottes Kraft und Treue sind stärker als jede Herausforderung, die dir heute begegnet.